Wir kommen zum nächsten Referat und ich darf Professor Speidel von der Abteilung für Kardiologie mit Uni Wien ersuchen, wieder zum Alkohol, aber jetzt zur Atherosklerose Stellung nehmen. Bitte, Walter.
Vielen Dank für die nette Einladung. Schönen guten Abend an die Anwesenden im Saal und die vor den Monitoren zu Hause. Vom Kollegen Lewinsky haben wir jetzt schon sehr viel gehört über den vom Effekt von Alkohol auf viele andere Erkrankungen, auch auf das Gesamtüberleben. Und am Gesamtüberleben spielt natürlich die atherosklerotischen Erkrankungen, wie wir wissen, eine bedeutende Rolle, da ja zumindest ein Drittel unserer Todesursachen durch atherosklerotische Erkrankungen bedingt werden. Also schützt Alkohol vor einer koronaren Herzkrankheit, vor allem im Speziellen. Wenn man sich die Literatur anschaut, gibt es wirklich, wirklich viel zu diesem Thema und das Ganze hat eigentlich vorher gar nicht allzu langer Zeit begonnen, nämlich kurz genau da, wie ich zu studieren begonnen habe. Im Jahr 1992 ist im Lancet das French Paradoxon publiziert worden. Und da hat man zum ersten Mal eine Idee davon bekommen, dass Alkohol vielleicht auch gesund sein kann. Was ist jetzt das French Paradoxon? Ah, schau die Maus. Funktioniert sogar. Wenn man auf dieser Korrelation ist aufgetragen, der tägliche Konsum an ungesättigten Fettsäuren auf der X-Achse und auf der Y-Achse ist die kardiovaskuläre Mortalität aufgetragen und wir Österreicher, wie wir sehen, sind da genau in der Mitte, also wir essen relativ fett und sterben im Mittel häufig an kardiovaskulären Erkrankungen. Und wenn wir uns jetzt die anderen Länder anschauen, Portugal, Spanien, Italien, die essen viel weniger Fett und haben viel weniger kardiovaskuläre Erkrankungen und die nordischen Staaten, die viel mehr ungesättigte Fettsäuren essen, haben viel eine höhere kardiovaskuläre Mortalität, aber die Franzosen, ist den Autoren dieser Studie aufgefallen, essen viel ungesünder, jetzt wenn man die gesättigten Fettsäuren, Entschuldigung, betrachtet, wie ihre Kollegen zum Beispiel in Spanien, Italien, die essen so ungesund wie die Österreicher, haben aber viel eine niedrigere kardiovaskuläre Mortalität. Und es hat dann nicht wirklich eine Erklärung dafür gegeben, weil die Franzosen auch nicht die klassische mediterrane Diät haben. Und dann ist in diese Regression der Weinkonsum hineinberechnet worden. Und dann, wenn man jetzt quasi den Effekt des Weins mit hineinberechnet, dann rutschen die Franzosen direkt auf die Regressionsgerade. Das heißt, die Franzosen ernähren sich eigentlich sehr ungesund, aber durch ihren hohen Weinkonsum haben sie dann eine viel geringere kardiovaskuläre Mortalität, wie eigentlich aufgrund des Konsums an gesättigten Fettsäuren anzunehmen ist. Circa 30 Jahre später hat es jetzt dann eine riesengroße Meta-Analyse auch im Lancet gegeben an knapp 600.000 Current Drinkers, wo der Alkoholkonsum einerseits mit der Gesamtmortalität und andererseits mit den kardiovaskulären Erkrankungen assoziiert worden ist. Und wenn wir uns jetzt einmal die kardiovaskulären Erkrankungen anschauen, also 1 heißt das Ratio 1,0, sind immer die Abstinenten. Und wenn man dann 100 Gramm Alkohol pro Woche konsumiert, entspricht 20 Gramm pro Tag, 10 Gramm ist circa ein Achtel oder ein Zettel, also ein Drink pro Tag. Wenn man 100 Gramm Alkohol pro Woche konsumiert, hat man die niedrigste Inzidenz an kardiovaskulären Ereignissen. Wenn man jetzt die Gesamtmortalität in dieser etwas moderneren Studie anschaut, dann bleibt die gleich. Also da in dieser Meta-Analyse sehen wir jetzt nicht diese klassische G-shaped Curve, die wir vom Kollegen Lewinsky gesehen haben. Also die Gesamtmortalität bleibt gleich bis zu ca. 150 Gramm Alkohol pro Woche und dann, wie zu erwarten ist, wenn man mehr trinkt, steigt die Gesamtmortalität an. Wenn wir uns jetzt die einzelnen Endpunkte der kardiovaskulären Ereignisse anschauen, dann ist der Alkohol für den Schlaganfall immer schlecht. Ja, also je mehr Alkohol ich trinke, desto höher ist mein Insultrisiko, was vor allem auch darauf zurückzuführen ist, dass es auch eine positive Korrelation zwischen Alkohol und Hypertonie gibt. Also ein erhöhter Alkoholkonsum ist auch mit einem erhöhten Blutdruck assoziiert. Was Ähnliches sehen wir für die Heart Failure Ereignisse. Aber das Ganze sind also deutlich niedriger. Die Anzahl der Ereignisse wie der Myokardinfarkt, und das Interessante ist, dass das Myokardinfarktrisiko auch bei wirklich hohen Alkoholdosen, das sehen wir eben da unten, bis zu 300, 400 Gramm pro Woche hinuntergeht. Also für den Myokardinfarkt selbst haben wir immer eine protektive Wirkung des Alkohols. Jetzt haben wir zuerst schon gehört, was ist jetzt das Protektive? Ist es der Alkohol selber oder sind es die Inhaltsstoffe, die es im Alkohol gibt, die es auch im Kaffee und im Tee gibt zum Beispiel? Und deswegen gibt es da eine ganz interessante Meta-Analyse, wo der Weinkonsum versus den Bierkonsum versus den Konsum von harten Getränken analysiert wurde. Das kann man da jetzt nicht so gut sehen. Also von 97 Publikationen sind dann 18 ausgewählt worden, dass sie genug Qualität haben, dass da in die Meta-Analyse hineinkommen. Unten auf der X-Achse sehen wir wieder den Alkoholkonsum in Gramm pro Tag, also 10 Gramm circa ein Achtel oder ein Seital. Und da sehen wir jetzt, dass wenn wir das, also auf der Y-Achse sehen wir die rein die kardiovaskulären Ereignisse, also nicht die Gesamtmortalität, sondern fatale und nicht fatale kardiovaskuläre Ereignisse, es mit Weinkonsum eine signifikante Reduktion gibt und auch mit dem Bierkonsum eine signifikante Reduktion, aber mit einem viel größeren Konfidenzintervall. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, den Konsum von harten Getränken, dann haben wir keinen positiven, aber auch also keinen negativen, aber auch keinen positiven Effekt. Also harte Getränke ist prinzipiell auch ein Gin Tonic, also sobald ich jetzt einen Spirit hineinmische, habe ich jetzt dann keinen positiven Effekt mehr vom Alkohol. Und da jetzt wieder die Kurve, sehr ähnlich, was wir schon vorher gesehen haben, auf die Gesamtmortalität hat der Gesamtalkoholkonsum wieder so einen G-shaped Curve, wo es vor allem im Bereich von 1 bis 2 Getränken pro Tag die beste protektive Wirkung hat. Was macht jetzt die protektive Wirkung auf den Myokardinfarkt, auf die kardiovaskulären Ereignisse, wenn wir Alkohol bzw. Wein trinken? Und einer der wichtigsten Gründe ist, dass die Atherosklerose eine inflammatorische Erkrankung ist. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, meine erste Publikation vor 20 Jahren dazu bringen, dass man nämlich sieht, dass wenn das C-reaktive Protein erhöht ist, dass man dann ein erhöhtes Risiko hat, kardiovaskuläre Ereignisse zu bekommen. Das ist inzwischen Common Knowledge. Damals war das ganz interessant. Wenn wir jetzt die Atherosklerose anschauen, haben wir verschiedene Stufen bei dieser Erkrankung. Es beginnt mit der endothelialen Dysfunktion, die zum Beispiel durch Rauchen, durch Hypertonie induziert wird. Durch diese endotheliale Dysfunktion können dann die LDL-Partikel subintimal infiltrieren. Diese LDL-Partikel werden dann oxidiert und das ist dann chemotaktisch für Monozyten. Diese infiltrieren mein Gefäß, werden zu Makrophagen. Diese Makrophagen werden aktiviert und versuchen dann, das LDL aufzufressen, schaffen es auch, können dann aber nicht mehr das Gefäß verlassen, werden zu den sogenannten Schaumzellen, in denen das LDL-Cholesterin oder das Cholesterin akkumuliert und die bilden dann Wachstumsfaktoren, kommt es zur Migration und Proliferation von glatten Muskelzellen und es entsteht dann dieser Advanced Plaque, von dem man spricht. Und diese Advanced Plaques, also diese fortgeschrittenen Plaques, können dann entweder rupturieren und dann bildet sich ein Thrombus, der zu einem vollständigen Verschluss des Gefäßes zum Myokardinfarkt führen können, oder es kommt zu einer Erosion, dort kann sich dann auch ein Thrombus bilden, oder es kann auch kommen, dass es jetzt nicht zu einem vollständigen Verschluss kommt, zum Beispiel wenn man einen Thromboas schluckt, ist dann das Risiko etwas geringer, dass sich ein Thrombus bildet und dann heilt diese Ruptur oder Erosion wieder ab, aber das ist dann das, wie diese höchstgradigen Stenosen entstehen können. Und was jetzt, wenn wir ein alkoholhaltiges Getränk trinken, was hilft uns da jetzt für die Atherosklerose? Also wir haben einerseits den Ethanol als Inhaltsstoff, wir haben direkte Wirkungen vom Alkohol und wir haben die Polyphenole, von denen wir schon gehört haben, wovon eben man unterscheidet in Flavonide und Nicht-Flavonide. Und die Stilbene, da ist eben das Resveratrol, das, was am meisten untersucht ist in der Literatur, das ist nur in Wein enthalten. Also im Kaffee gibt es auch viele Polyphenole, aber es gibt eben ganz was Spezielles, das nur in Wein ist. Und was sehr viel untersucht worden ist, ist die antioxidantische Wirkung. Und diese Polyphenole im Wein, in den Weintrauben, sind vor allem in den Schalen. Und da ja der Rotwein im Gegensatz zum Weißwein mit den Schalen fermentiert wird, tritt viel mehr von den Polyphenolen aus. Und wenn wir uns da jetzt verschiedene griechische Weine anschauen, dann haben die Rotweine einen höheren Gehalt typischerweise an Polyphenole wie die Weißweine. Und das kann eben, wie wir das sehen, bei den Weißweinen auch stark schwanken. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie ist die antioxidative Wirkung dieser Weine, das ist die direkte antioxidative Wirkung, da sehen wir, also das ist dann, je niedriger der Balken ist, desto mehr antioxidative Wirkung haben wir da. Das sind jetzt entweder exogene oder endogene, also das DPPH und das ABTS sind exogene Oxidantien und unten sehen wir endogene Oxidantien. Und wir sehen, je mehr dieser Polyphenole im Wein enthalten ist, desto höher ist die antioxidative Wirkung, die direkte antioxidative Wirkung. Und da sieht man jetzt die antioxidative Wirkung, wenn man Makrophagen damit behandelt. Und es kommt eben dosisabhängig, nachdem man einen oxidativen Stimulus auf die Zellen setzt, dosisabhängig zu einer Reduktion, zum Beispiel der Lipid-Bär-Oxidation. Und wenn man jetzt direkt mit dem Resveratrol behandelt, sehen wir, da werden die Zellen mit Chromoxid stimuliert. Und als oxidativen Stimulus mit steigenden Dosierungen. Und je höher meine Dosis ist vom Resveratrol, desto mehr antioxidative Wirkung habe ich auf die Zellen. Und da sieht man die Aktivierung vom NF-kappa-B, wenn Sie von dem schon mal gehört haben. Das ist einer der wichtigsten Faktoren, die zur Entzündungsaktivierung führen. Jetzt sind wir schon bei der Entzündung. Da sind jetzt eben Zellen zum Beispiel mit Weinextrakten von zwei verschiedenen süditalienischen Weinen behandelt worden, also einen Primitivo und einen Negro Amaro. Und im Vergleich, wir sehen da eine sehr ähnliche Wirkung und da sieht man, wenn die Endothelzellen werden stimuliert mit Lipopolysacchariden und je mehr vom Weinextrakt drauf sind, desto weniger Monozyten bleiben dann auf diesen Endothelzellen picken in vitro. Das sind also Gesamtweinextrakte, die mit denen die Zellen behandelt worden sind. Wir sehen, dass weniger Adhäsionsmoleküle exprimiert werden auf den Endothelzellen, wenn ich das mit dem Weinextrakt behandle. Und ich sehe auch, dass das MCP1, also das Macrophage Chemotactin Protein 1 und das MCSF, wird reduziert durch Behandlung mit den Weinextrakten. Und darüber sehen wir die Wirkung der einzelnen Polyphenole, die dann aus dem Wein isoliert worden sind. Und da ganz ein modernes Paper, das ist jetzt eben die NLRP3-Inflammation-Aktivierung, sehr spannend, weil man erstmals zeigen konnte, dass man mit einem Interleukin-1-Antikörper jetzt als Medikament direkt die kardiovaskulären Ereignisse reduzieren kann, wurde in einer großen Studie gezeigt. Und da sieht man auch, dass die Polyphenole entweder die Gesamtweinextrakte als RWE oder das Resveratrol alleine zu einer Reduktion der Aktivierung dieses Inflammasoms führen. Und das Ganze sieht man jetzt nicht nur in der Zellkultur, im Brutschrank, sondern das Ganze sieht man auch, wenn wir jetzt Studien mit Probanden machen, entweder mit gesunden Probanden, es gibt auch Studien mit Patienten mit koronarer Herzkrankheit. Und in dieser Studie sind eben 40 gesunde Männer im Mittel 37 Jahre, haben 30 Gramm Ethanol pro Tag bekommen, also 2 bis 3 Achtel, aber es ist randomisiert worden, ob sie Wein oder Gin bekommen, um eben zu untersuchen, ist es jetzt eine Wirkung des Ethanols oder ist es eine Wirkung des Weins inklusive seiner Polyphenole. Ein Subject ist ausgeschlossen worden, weil es keinen Gin vertragen hat, leider in die falsche Gruppe randomisiert worden. Und wenn wir uns das anschauen, Interleukin 1 Alpha und Fibrinogen geht in der Gin- und in der Weingruppe nach vierwöchigen täglichen Konsum von 3 Drinks zurück. Aber in den Patienten, die Rotwein bekommen, ist es auch das hochsensitive CRP, das ja jetzt ein als wichtigster Marker für das kardiovaskuläre Risiko von der Entzündungsseite her gehandelt wird. Und auch bei den löslichen Adhäsionsmolekülen geht beim roten Wein hinunter, was wir mit dem Gin nicht sehen. Dann haben wir jetzt schon mal kurz gehört, der Rotwein oder der Weinkonsum bzw. der Alkoholkonsum führt auch zu einer Veränderung meines Lipidprofils. Da geht es auch darum, ist es jetzt der Wein, ist es das Ethanol selbst und die Wirkung auf das HDL ist der Alkohol per se. Also wenn ich mein HDL steigern will, ist es egal, ob ich jetzt Bier, Schnaps oder Wein trinke, sondern es ist da in dieser Studie wurde Ethanol in Form von Wodka zugeführt. Die Patienten, also die Probanden, haben dann ein radioaktiv markiertes ApoA1, das wichtigste Bestandteil vom HDL-Cholesterin, gespritzt bekommen, um zu sagen, wie ändert sich der Metabolismus meines HDLs. Und wenn man 4 Wochen 0,2 bis 0,8 Gramm Ethanol pro Tag bekommen hat in Form von Wodka, ist im Mittel das HDL um 18% angestiegen und wir sehen da in dieser Korrelation, dass da unten sehen wir auf der X-Achse die Alkoholmenge in Gramm pro Kilogramm pro Tag und in der Y-Achse sehen wir den Anstieg vom HDL. Also wir haben da eine Korrelation, je mehr Ethanol als Wodka zugefügt wird, desto mehr steigt das HDL-Cholesterin an und dadurch, dass man da jetzt radioaktives ApoA1 gespritzt hat, kann man sagen, es wird mehr ApoA1 produziert, also es wird jetzt nicht weniger abgebaut, das wäre auch eine Möglichkeit, sondern es wird mehr ApoA1 produziert, deswegen habe ich mehr HDL. Aber Kabe, das wissen wir alle, der akute, also vorher war das 4 Wochen lang Alkoholgenuss, führt zu einer Steigerung meines HDLs, aber akut führt die Zunahme vom Alkohol zu einem Anstieg der Triglyceride und da hat man bis jetzt früher geglaubt, dass das dadurch entsteht, dass die Neosynthese gesteigert wird. Diese wird zwar etwas gesteigert, aber viel wichtiger ist, dass 77% des Alkohols sofort umgebaut wird, relativ rasch in Acetat. Und dieses Acetat verwendet man der Körper dann statt den Triglyceriden als Fuel. Also es wird weniger Triglyceride verbraucht, weil es viel leichter ist, das Acetat zu verbrauchen. Also der Alkohol, wenn ich den zuführe, ist eigentlich ein sehr guter Treibstoff für meinen Körper, dass er darauf verzichtet, die Triglyceride zu verwenden und deswegen steigen dann die Triglyceride an. Jetzt bin ich bald fertig. Die Endothelfunktion wurde getestet, Weißwein versus Rotwein. Da ist jetzt kein Unterschied, ob ich jetzt einen Sauvignon Blanc oder einen Pinot Noir trinke, aber alles ist besser, wie wenn ich einen Sprite trinke. Also es ist das Kordial und da haben eben Patienten zu einem Mal 4 Milligramm pro Kilogramm Alkohol innerhalb von einer halben, also circa auch 2 bis 3 Glaseln, innerhalb einem Zeitraum von 30 Minuten gegessen und dann wird eben diese FMD gemacht. Da kriegt man einen Kaff auf den Oberarm für 4 Minuten, dann wird das wieder aufgemacht und je mehr dann der Unterarm durchblutet wird, desto besser ist die Endothelfunktion und das korreliert wirklich sehr gut mit dem kardiovaskulären Outcome, die FMD. Und da sieht man, dass die fast dreimal so gut wird, die FMD, als eine massive Verbesserung der Endothelfunktion akut nachdem, also akut 6 Stunden nach dem Weiß- oder Rotwein konsumiert worden ist. Und zu guter Letzt haben wir gehört, nachdem wir den Plaque haben, wenn der rupturiert, dann bekommen wir unsere Thromben. Was macht die Thrombozytenfunktion? Und da ist Cabernet Sauvignon gegen Robola getestet worden. Also der Robola, habe ich mal geschrieben, ist ein weißer Wein, kenne ich nicht. Vielleicht Cabernet Sauvignon kennen wir alle. Und da sehen wir, dass im Vergleich zu Ethanol alleine bzw. zu Wasser, W, also E und W, macht nichts mit der Thrombozytenfunktion und Also Ethanol alleine ändert nicht die Funktion meiner Thrombozyten, aber Rotwein sehr deutlich, Weißwein viel weniger. Wahrscheinlich wieder der Polyphenolgehalt bestimmend. Also das ist die Platelet-Activating-Faktor, stimulierte Thrombozytenfunktion, die wird gehindert. Also die überschießende Thrombozytenfunktion wird durch Rotwein mehr reduziert. Also zusammengefasst sind wir da jetzt in der Mitte unseren beginnenden atherosklerotischen Plaque bis zum Myokardinfarkt anschauen. Steigert das Ethanol, egal aus welchem Getränk, das HDL, wie wir gehört haben, um 18%, wenn man das 3 Getränke pro Tag trinkt. Es verbessert massiv akut die Endothelfunktion, vor allem der Rotwein. Die Polyphenole wirken antioxidativ, es ist antiinflammatorisch und auch antithrombotisch, vor allem mit Wirkung auf die Blutblättchen. Was sagen jetzt die Guidelines? Sie empfehlen uns, dir jetzt Alkohol zu trinken, beziehungsweise sollen wir unseren kardiovaskulären Patienten empfehlen, Alkohol zu trinken? Nein, weil wir gesehen haben, dass die Gesamtmortalität nicht wirklich verbessert wird, sondern wenn wir uns jetzt anschauen, welche Diät uns die Europäische Gesellschaft für Kardiologie empfiehlt, wir sollen maximal 100 Gramm pro Woche trinken. Die WHO sagt auch 2 Getränke pro Tag mit 2 Tagen Pause in der Woche. Also man soll 2 komplett alkoholfreie Tage in der Woche einlegen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Walter, für diesen sehr enthusiastischen Vortrag. Man hatte fast den Eindruck bei den Darstellungen zu Primitivo und Negro Amaro, dass du an diesen organoleptischen Tests aktiv teilgenommen hast. Vielleicht darf ich mit einer Frage beginnen. Du hast anfangs sehr eindrucksvoll gezeigt, dass durch ein erheblich günstiger Benefit geringer Mengen Alkohol auf die kardiovaskuläre Mortalität besteht. Dann aber im Weiteren gezeigt, dass doch wesentliche Unterschiede zwischen den einzelnen alkoholischen Getränken bestehen, was Effekte auf Antioxidation, auf Inflammation haben. Würdest du meinen, dass diese meta-analytische Betrachtung schon suggeriert, dass es unerheblich ist und dass ich jetzt zum Beispiel Whisky-Trinker, der gelegentlich gerne ein Glas Whisky verwendet, schlechter fühlen muss oder nicht profitiert in dieser Weise, oder ist es doch unerheblich und auf den Alkohol als solches zurückzuführen?
Also ich glaube, man muss sich mal entscheiden, trinke ich den Alkohol, um meine Gesundheit zu verbessern oder weil er mir schmeckt. Ja, da muss ich mich natürlich, wenn mir der Whisky schmeckt, nicht schlechter fühlen. Insgesamt haben wir doch härtere Getränke, das zeigen auch die Meta-Analysen, keinen wirklichen Benefit auf die kardiovaskulären Ereignisse, wie wir gesehen haben. Und das Bier ist etwas schlechter als der Wein. Wie jetzt Rot- und Weißwein für mein Langzeitüberleben sind, da haben wir jetzt keine Meta-Analysen dazu. Ja, aber eben von den Daten, die wir haben, entweder aus der Zellkultur oder mit gesunden Probanden, beziehungsweise die Endothelfunktion habe ich vergessen, war in KAK-Patienten, scheint der Rotwein doch das am besten zu sein, was am meisten meiner Gesundheit hilft.
Ja, ich habe eine Frage dazu, und zwar, es wurde über Resveratrol gesprochen. Es gibt Resveratrol-Tabletten. Kann der Körper dieses Resveratrol genauso gut aufnehmen und verwerten wie zum Beispiel das Resveratrol im Rotwein?
Das, also jetzt als Nahrungsergänzungsmittel, wie sehr das was bringt. Also wir haben jetzt schon mal gehört, dass jetzt im Traubensaft deutlich weniger Polyphenole sind. Das bringt weniger, aber man hat auch zeigen können, dass im dealkoholisierten Wein, das es ja auch gibt, jetzt abgesehen von den Ethanolwirkungen, die positiv sind, die Wirkungen der Polyphenole genauso gut sind wie im nicht dealkoholisierten, also im normal alkoholhältigen Wein. Wie das jetzt genau in Tablettenform aufgenommen wird, kann ich jetzt leider nicht sagen.
Ja, dazu gibt es aber Studien, die gezeigt haben, dass wenn man das Weinpulver zum Beispiel einnimmt, dass es nicht unbegrenzt resorbiert wird. Und Resveratrol als Tablette hat seine Grenzen. Das heißt, die Löslichkeit von Resveratrol und die Resorption mit dem Wein oder dem anderen, dem Träger für diese Substanz, ist höher, wie wenn ich es als Pulver einnehme. Mhm. Und ich habe noch eine Frage, und zwar, immer wieder wird dieses CRP als Parameter für die Entzündung hergenommen. Jetzt haben wir aber gerade gesehen, da ist der Unterschied zwischen der einen Gruppe und der anderen ist 1,5 und 1,8. Das ist ja gar nichts, weil bei jedem Wimmerl haben wir ja schon ein CRP von 5. Das heißt also, jeder entzündliche Vorgang im Körper wäre also schon schlecht in Bezug auf die Genese der Atherosklerose.
Da haben Sie es jetzt genau richtig angesprochen. Ja. Also es gibt zum Beispiel sehr viele Daten, dass eine chronische Paradontose mit erhöhten kardiovaskulären Ereignissen assoziiert ist. Und jede rheumatische Erkrankung ist mit einem massiven Anstieg des kardiovaskulären Risikos assoziiert. Also wenn ich eine rheumatische Erkrankung habe, komme ich automatisch schon in eine höhere Risikogruppe hinein. Also jede chronische Entzündung in meinem Körper erhöht auch das kardiovaskuläre Risiko. Wenn ich jetzt natürlich ein Wimmerl für eine Woche habe, werde ich jetzt nicht früher meinen Herzinfarkt kriegen. Aber wir müssen eben das CRP anschauen. Wenn ich es jetzt für eine kardiovaskuläre Risikostratifizierung nehmen will, das ist ja auch das Problem, warum ich es nicht wirklich durchgesetzt habe, muss ich komplett infektfrei sein, muss das dreimal hintereinander anschauen und dann meinen Mittelwert nehmen. Und dann kann ich das CRP als Marker für die Entzündung in meinen Gefäßen heranziehen. Und das ist natürlich, ist ja total niedrig. Ja. Hat jetzt nichts mit der akuten Entzündung zu tun.
Wenn keine weiteren brennenden Fragen mehr sind, vielen Dank, Walter, für die sehr schöne Darstellung. Dankeschön.